Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. Die Unternehmervertrauten, der Podcast für alle, die das Ohr der Unternehmer haben. Mit spannenden Themen und Gästen, die euch und eure Mandanten bewegen. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Nach 5 Jahren Halteperiode hat BU Bregal Unternehmerkapital im letzten Herbst die Mediazentralgruppe mehrheitlich an einen US-amerikanischen Strategen verkauft, Flip. Die Beteiligung ist auf mehreren Ebenen spannend. Mediazentral bewegt sich in einer Nische. Das Unternehmen organisiert die Verteilung von Papierwerbeprospekten für Einzelhändler. Hier wollte man digitalisieren, ohne den Geschäftskern dabei zu verwässern. Außerdem, das kam noch dazu, stand eine Nachfolgeregelung an. BU hatte es sich also zur Aufgabe gemacht, den Gründer dabei zu unterstützen, Mediazentral fit für die Zukunft zu machen, ohne das Unternehmen dabei zu verbrennen und natürlich trotzdem gleichzeitig beim Exit eine gesunde Rendite zu erzielen. Mal sehen, inwieweit das gelungen ist. Und vor allem schauen wir mal, ob Private Equity das wirklich kann. Mehrwert schaffen, ohne Altwerte zu zerstören. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Unternehmervertrauten, der Podcast. Ich bin Isabella Alessa Bauer und unser Thema ist Tradition und Transformation. Wie kann Private Equity mit Substanz skalieren? Und ich darf mich dieser Frage natürlich gemeinsam mit einem Gast widmen, nämlich Maximilian Zölch. Er ist Director bei BU und hat die Entwicklung der Mediazentral sowie den Gründer und das Management-Team über die letzten 5 Jahre gemeinsam geleitet. Und er steht mir heute Rede und Antwort. Max, schön, dass du da bist.
Hi Isabella, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir haben uns heute eure Geschichte mit der Mediazentral als eine Art Case Study herausgesucht. Warum ist das deiner Ansicht nach ein passendes Beispiel für diese Begriffe Tradition und Transformation?
Ja, ich denke, die Mediazentral ist eine ganz tolle Case Study, die dem Thema des Podcasts mehr als gerecht wird. Warum? Wir haben hier gleich mehrere Herausforderungen, vor denen heute viele mittelständige Firmen stehen und wo wir als BU in einer Partnerschaft konkret unterstützen können. Bei der Mediazentral waren das im Speziellen zum einen eine Nachfolgesituation, wo wir den Gründer Stefan Hamacher begleitet haben, aus einer operativen Rolle in eine Beiratsrolle zu wechseln. Zum anderen haben wir transformatorisches M&A, das das Unternehmen auf der Achse Digitalisierung und auch in Sachen Internationalisierung signifikant weitergebracht hat. Darüber hinaus sprechen wir auch über eine kontinuierliche Institutionalisierung. Beispiele hierfür sind der Ausbau der Finanzabteilung oder die Arrondierung des Managementteams. Und zu guter Letzt, du hast es angesprochen, der Exit an einen nordamerikanischen Strategen. Gleichzeitig, und ich denke, das ist wichtig vor dem Hintergrund des heutigen Podcasts, wurde aber auch darauf geachtet, dass der Kern des Unternehmens gewahrt wird und dass das organische Geschäft ausgebaut wird.
Das sind sehr viele Baustellen, oder lass es uns mal positiv oder neutral formulieren, das sind sehr viele Themen. Ich bin sehr gespannt, in die einzelnen Bereiche einzutauchen und zu schauen, was ihr da erreichen konntet. Damit das aber funktioniert, glaube ich, ist es wichtig, dass wir erst einmal verstehen, was Mediazentral macht. Kannst du uns da bitte das Geschäftsmodell erklären?
Ja, absolut. Also die Mediazentral organisiert die Distribuierung von Papierprospekten für Einzelhändler. Es geht konkret um Angebotskommunikation und neudeutsch nennt man das mittlerweile auch Drive-to-Store-Marketing. Ganz platt gesagt geht es darum, den Konsumenten möglichst effektiv mitzuteilen, welche Produkte in einer gegebenen Woche oder einem gegebenen Monat rabattiert sind, um diese dann zum Einkauf in der lokalen Filiale zu motivieren. Das ist eine Dienstleistung, die viele der Händler vor 10 bis 20 Jahren noch in-house getätigt haben. Und die Mediazentral hat sich als Intermediär darauf spezialisiert und ist über die letzten 20 Jahre in dem Bereich der absolute Platzhirsch in Deutschland geworden.
Damit ich das noch ein bisschen besser verstehe, es klingt für mich jetzt so, als wäre das ein super nischiger Markt und dann ist es ja auch analog. Was macht so ein Unternehmen dann für euch als Private Equity House attraktiv?
Ja, das ist ganz richtig. Man muss hierbei aber genauer verstehen, welche Bedeutung das Werbeformat für die Einzelhändler hat. Die Frequenz in der Filiale hochzuhalten ist für einen Händler, der ja generell mit einer niedrigen Handelsmarge auskommen muss, absolut überlebensnotwendig. Das Medium, das hier nach wie vor am besten funktioniert, sind Handzettel. Wir haben damals in unserer Due Diligence festgestellt, dass das Papierprospekt einfach einen fantastischen Return on Investment für die Händler generiert. Und dass sie auf der anderen Seite aber immer dann, wenn sie das Prospekt weglassen, Umsatzeinbrüche von 10-20% haben. Das ist im Lebensmitteleinzelhandel insbesondere oftmals auch der Unterschied zwischen einem Gewinn oder einem Verlust. Das ist auch der Grund, warum viele dieser Händler einen Großteil ihrer Marketingbudgets eben nicht in Hochglanz-Brandwerbung, sage ich jetzt mal, stecken, sondern tatsächlich in Drive-to-Store-Marketing. Wir haben damals auch in der Due Diligence herausgefunden, dass das Geschäftsmodell in sich extrem resilient ist. Mittlerweile ist die Mediazentral über 20 Jahre gewachsen, unbeeinträchtigt von jeglichen Krisen. Also wir sprechen hier über die Dotcom-Bubble Anfang der 2000er, die globale Finanzkrise und auch Covid. Und wenn man sich das überlegt, ist eigentlich auch ganz logisch. Denn immer wenn es konsumseitig und gesamtwirtschaftlich nicht so gut läuft, dann setzen die Händler halt umso mehr auf Angebote. Und auf der anderen Seite sind die Kunden natürlich noch preissensitiver. Unterm Strich also eine extrem attraktive Nische, wenn auch erst auf den zweiten Blick.
Dann ist es ja so, dass ihr, du hattest jetzt gerade schon die Due Diligence angesprochen, da seid ihr ja schon mitten im Prozess. Ihr müsst erstmal auf dieses Unternehmen aufmerksam werden. Wie seid ihr das und was war da dann auch die Motivation zu sagen, okay, wir gehen da rein, wir übernehmen die Mehrheit? Was habt ihr euch alles versprochen?
Ja, wir haben den Gründer Stefan Hamacher schon eigentlich, das ist ganz interessant, Jahre vor unserer Beteiligung kontaktiert. Erstmalig im Jahr 2016 über einen Brief, also ein Cold Letter sozusagen. Mhm. Wir hatten die Mediazentrale in einer, wie wir es nennen, Sandbox-Exercise identifiziert. Hierbei recherchieren wir bei BU Themen oder auch thesengeleitet Subsektoren und versuchen dann die spannendsten und erfolgreichsten Unternehmen in den entsprechenden Branchen ausfindig zu machen und diese dann entsprechend anzusprechen. Bei der Mediazentrale hat es dann bis 2018 gedauert, bis wir das erste Meeting mit dem Stefan Hamacher aufsetzen konnten. Und die eigentliche Partnerschaft sind wir erst im Jahr 2019 eingegangen. Man muss also insgesamt sehr geduldig sein. Als dann bei Stefan der Beteiligungsanlass sozusagen anstand, da waren wir dann bereitgestanden, um über die Partnerschaft zu sprechen. Ich glaube, ich hatte ja eingangs schon über die, ich sage mal, die Attraktivitäten der Nische gesprochen. Was uns damals beim Einstieg aber auch sehr wichtig war, ist, dass Stefan eben in einer Übergangsphase dabei bleibt und dass wir das Unternehmen gemeinsam weiterentwickeln können. Wie eingangs angesprochen, gibt es ja einige transformatorische Themen, über die wir sicherlich gleich noch sprechen. Uns lag aber, wie gesagt, auch am Herzen, den Kern des Unternehmens weiter auszubauen und auch durch Investitionen zu stärken. Ein gutes Beispiel ist hier die Anzahl der Mitarbeiter im originären Geschäft. Die konnten wir steigern von 150 auf über 300 im Laufe der letzten 5 Jahre. Das hat sich dann auch gelohnt, weil auf der finanziellen Seite lief es auch sehr erfolgreich. Das Unternehmen konnte Umsätze und Ergebnisse mehr als verdoppeln.
Ihr habt also eine Erfolgsgeschichte geschrieben, das höre ich da schon so ein bisschen raus. Über die Details reden wir ja gleich noch. Ich möchte ganz kurz auf das eingehen, was ich in sowohl in der Pressemitteilung als auch in allen anderen Berichten als Stichworte gelesen habe. Ihr hattet 2 ganz klare Ziele für die Mediazentrale. Das war einmal internationalisieren und einmal digitalisieren. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen mehr berichten.
Ja, absolut. Die große Frage bei der Mediazentrale war natürlich, wie lange werden die Papierprospekte in dieser Form noch überleben und gibt es nicht digitale Alternativen dazu? Die Frage hatte damals den Gründer auch umgetrieben und er wollte explizit einen Partner an Bord holen, der, ich nenne es jetzt mal, diese Digitalisierungsherausforderung gemeinsam mit ihm angeht. Es wurde dann in den Gesprächen relativ schnell klar, dass M&A ein wichtiger Hebel dabei sein wird. Also Digitalisierung über M&A war quasi der erste zentrale Bestandteil unserer Investmentthese. Zudem war uns aber auch klar, dass um das Unternehmen Richtung Exit für eine breitere Investorengruppe interessant zu machen, dass wir eben stärker internationalisieren müssen. Als wir uns 2019 beteiligt hatten, war die Mediazentrale überwiegend nur in Deutschland tätig. Und sie hatte sich hier, wie gesagt, schon zur Nischenmarktführerschaft hochgearbeitet. Es waren also Internationalisierung und Digitalisierung die beiden zentralen Aufgaben über unsere Investitionsperiode.
Dann lass uns doch mal ein bisschen ins Detail gehen. Wie habt ihr es gemacht? Führ uns gerne Schritt für Schritt durch die gemeinsame Zeit mit dem Unternehmen. Wie seid ihr rangegangen? Was waren die ersten Herausforderungen, auf die ihr gestoßen seid? Und dann auch ganz konkret, ihr wart der neue Mehrheitsgesellschafter. Wie lässt man sich da informieren? Wo greift man ein? Und wie macht man das vor allem?
Ganz grundsätzlich sehen wir uns bei BU als Sparringpartner für das Gründer- und das Managementteam. Das heißt, wir greifen nicht operativ ins Tagesgeschäft ein, sondern sind eher beratend, also unterstützen eher beratend sozusagen über ein Beiratsmandat. Zu Beginn einer Partnerschaft und später dann regelmäßig jährlich besprechen wir gemeinsam die Strategie und auch das Budget und legen so im Endeffekt die Weichen für die nächsten Quartale. Die operative Umsetzung bleibt dann aber komplett beim Management. Wir halten hier einen engen und vertrauensvollen Austausch und bringen uns bei Bedarf dann auch sehr gezielt ein, zum Beispiel bei M&A oder Finanzierungsfragen. Solche Themen sind im Mittelstand oft nicht alltäglich und da hilft es natürlich, dass wir auf der BU-Seite über die letzten 10 Jahre über 150 Transaktionen realisiert haben. Da gibt es natürlich eine gewisse Lernkurve und diese Erfahrungen schätzen viele Unternehmen auch. Häufig ist das übrigens auch einer der Gründe, warum Private Equity überhaupt an Bord geholt wird. Bei der Mediazentral haben wir dann insgesamt 3 Akquisitionen umgesetzt, um die besagte Transformation voranzutreiben. Konkret haben wir da passende Targets identifiziert, bei der Ansprache, der Due Diligence und später auch bei den Verhandlungen maßgeblich unterstützt. Wir haben also im Endeffekt den gesamten Prozess begleitet. Das Spannende bei den 3 Transaktionen ist jetzt wieder, dass jede dieser Situationen wiederum selbst ein gründergeführtes Unternehmen war. Und diese Gründer haben oft eine tragende Rolle in den Targets gespielt.
Mir klingt, also 2 Punkte. Das eine ist eure Zusammenarbeit mit der Mediazentral. Das klingt sehr, sehr harmonisch und ich verstehe auch im Grundsatz, dass man das durchaus so machen kann. Ist mir trotzdem ein bisschen zu glatt. Deswegen da mal die Frage, welche Herausforderungen damit einhergegangen sind. Und dann natürlich auch nochmal die Nachfrage, jetzt hattest du von den Zukäufen gesprochen und hattest gesagt, das waren alles gründergeführte Unternehmen. Auch da denke ich mir ad hoc als Laie von außen betrachtet, okay, das muss ich irgendwie integrieren. Das sind wahrscheinlich auch starke Unternehmerpersönlichkeiten. Wie macht man das? Wie geht man solche Probleme an?
Ja, das ist eine gute Frage, absolut. Es gab natürlich Herausforderungen auf beiden Seiten. Auf der einen Seite hast du die Gründer der Add-on-Targets, sage ich jetzt mal, die sich dann auf einmal in einer Gruppenstruktur mit Reporting-Lines und mit gemeinsamen Strategien wiederfinden und sich da integrieren müssen. Auf der anderen Seite hast du aber auch bei der Mediazentral, ich sage es mal, das Thema, dass erstmal neue Strukturen geschaffen werden müssen, um die Zielunternehmen überhaupt aufnehmen zu können. Und das bedarf natürlich einiges an Arbeit. Wir haben uns hier unter anderem auch mit externen Beratungen gemeinsam zusammengesetzt, um ein, ich sage es mal, neues Zielbild der Organisation zu entwickeln, Finanzreporting zu integrieren und auch um gemeinsame Strategien zu entwerfen. Das Managementteam hat hier eine tragende Rolle eingenommen, hat das natürlich alles getrieben. Aber ich glaube, der Input von außen ist an der einen oder anderen Stelle da schon auch sehr wichtig gewesen. Wir hatten für die Akquisition unter anderem auch neues Fremdkapital eingesetzt. Es galt also auch, die Finanzabteilung weiterzuentwickeln. Und im Laufe der Zeit haben wir uns dann auch entschieden, wirklich einen erstklassigen CFO einzustellen, der dann das Berichtswesen weiterentwickeln konnte und das Unternehmen auch Schritt für Schritt kapitalmarktfähiger gemacht hat. Wir haben bei der Mediazentral schlussendlich sogar eine Mittelstandsanleihe begeben. Das war für uns ein großer Erfolg, brachte aber wiederum neue Herausforderungen mit sich. Du hast auf einmal Reporting-Anforderungen, Quarterly Earnings Calls und Ergebnispräsentationen. Das Management-Team hat das aber insgesamt hervorragend gemeistert und ich denke, ist zu einem gewissen Grad auch daran gewachsen. Insgesamt, BU-seitig, sehen wir das so, dass die Akquisitionsstrategie bei der Mediazentrale ein ganz großer Erfolg war.
Ja, es scheint tatsächlich relativ oder fast gänzlich reibungslos verlaufen zu sein und die Zahlen, das würde ich mal sagen, geben euch ja auch recht. Was waren denn die Ergebnisse dieser Akquisitionen? Da können wir das nämlich ein bisschen belegen.
Ja, in der Tat. Wir haben es durch die Zukäufe geschafft, das Unternehmen wirklich neu aufzustellen und ich würde sagen, zukunftssicher zu machen. Das einzige sehr deutschlandfokussierte Papiergeschäft hatte zu unserem Exit mehr als 50% der Nettoumsätze im Ausland und über 2/3 in digitalen Produkten. Das ist also eine wahnsinnige Transformation. Gleichzeitig, wie schon angesprochen, haben wir es geschafft, dass die Mediazentral auch signifikant wachsen konnte. Die Nettoumsätze sich organisch, wie erwähnt, verdoppelt, inklusive der Zukäufe sogar mehr als vervierfacht. Und ich würde sagen, das war am Ende auch der Schlüssel für den erfolgreichen Exit. Wenn man so zurückschaut, würde ich auch behaupten, dass die Ziele des Gründers, als er damals sich überlegt hat, welchen Partner hole ich an Bord, dass diese Ziele durchaus erfüllt wurden dadurch.
Wir sprechen gleich noch über den Exit. Mich interessiert noch einmal die Nachfolge. Ihr hattet das jetzt zu regeln. Gründer Stefan Hamacher wollte aus dem operativen Geschäft raus. Der sitzt inzwischen im Beirat. Wie geht man daran? Wer ist ein potenzieller Nachfolger in der Geschäftsführung? Und natürlich auch die Frage, wie ist Hamacher jetzt beteiligt, wie auch die neuen Manager?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Stefan hat natürlich eine tragende Rolle in der Mediazentral gespielt. Nichtsdestotrotz war uns klar, dass wir, ich sage es mal in Anführungszeichen, die Übergabe des Staffelstabes innerhalb unserer Holdingperiode regeln müssen. Und es war dann 2022, also etwa zur Hälfte unserer Investitionsperiode, als Stefan in den Beirat gewechselt war. Im Vorfeld haben wir aber sukzessive, Schritt für Schritt sichergestellt, dass die Übergabe der CEO-Verantwortung an Ingo Wienand in die Wege geleitet wurde. Ingo war damals schon über 15 Jahre im Unternehmen und hatte die Mediazentral als COO beispielsweise auch sehr erfolgreich durch die etwas schwierigere Covid-19-Zeit geführt. Unterm Strich handelt es sich also hierbei um eine interne Nachfolge mit jemandem, der das Unternehmen, die Kunden und auch die Kultur bestens kannte. Ingo war Stefans erste Wahl und ich würde sagen, nach einer kurzen Kennenlernphase war er dann auch unsere erste Wahl. Die Übergabe ist am Ende damit auch eigentlich niemandem schwer gefallen. Das hast du natürlich nicht immer so. In anderen Fällen musst du externe Kandidaten suchen Und ich denke, hier ist es ganz wichtig, dass man dann gemeinsam mit dem Unternehmer oder der Unternehmerin eben diese Kandidaten sich anschaut und wenn man den richtigen gefunden hat, dann auch eine strukturierte Übergangsphase sicherstellt. Ich glaube, in beiden Fällen ist Vertrauen in jedem Fall der Schlüssel zum Erfolg. Und bei der Mediazentral, weil du hast auch gefragt nach der Beteiligung, ich glaube, da haben wir eine tolle, vertrauensvolle Basis mit sowohl mit dem Stefan Hamacher, aber auch mit dem Ingo Wienand aufbauen können, sodass sich beide tatsächlich zum Exit entschieden haben, als wir das Unternehmen an die Flip-Gruppe verkauft haben, mehrheitlich, dass sie dann gemeinsam mit uns reinvestieren und sind jetzt sozusagen mit uns in einer Minderheitsposition.
Du hattest dann vorher noch angesprochen, dass ihr im Verlauf einen CFO installiert habt. Habt ihr denn auch andere Positionen neu besetzt, beziehungsweise wer war als CFO dann auch Teil des Teams?
Genau, als CFO hatten wir den Christoph Knob eingesetzt, der gerade diese Themen mit der Anleihe hervorragend gemacht hat, aber auch die Integration. Aber wir haben natürlich auch durch den stark wachsenden Digitalanteil des Produktangebots, ich sage jetzt mal, die Notwendigkeit gehabt, einen starken Manager auf der Ebene einzustellen. Wir haben dann in Absprache mit dem Gründer Stefan Hamacher und mit Ingo Wienand, dem CEO, auch einen digitalen Geschäftsführer eingesetzt, zunächst als Chief Digital Officer und später, als die Digitalanteile dann immer größer wurden, auch als Co-CEO tatsächlich. Mhm. Ich glaube, wichtig ist auch zu erwähnen, dass wir auch in der zweiten, der dritten Reihe Strukturen geschaffen haben oder besser gesagt, das Management hat das getrieben, um einfach der Größe der Gruppe gerecht zu werden. Wie eingangs erwähnt hatte, die Mediazentral, als wir die Beteiligung eingingen, ca. 150 Mitarbeiter. Durch die Zukäufe und das starke organische Wachstum sprechen wir am Ende zum Exit aber eher über 900 Personen, die in der Gruppe tätig waren. Und diese Strukturen mussten eben auch geschaffen werden.
Okay, verstanden. Also auch das lief sehr, sehr harmonisch und gemeinsam ab. Bevor wir, Exit ist jetzt, das Wort ist jetzt schon mehrmals gefallen, wir gehen da auch gleich hin, aber bevor wir das machen, lass mich noch ein bisschen mehr über die Zukäufe erfahren. Ihr habt ja mehrere Unternehmen zugekauft, drei an der Zahl. Wie gestaltet man da die Integration reibungslos? Du hattest ein bisschen was schon gesagt, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr ins Detail gehen und vor allem auch, worauf habt ihr euch da in diesen Fällen fokussiert?
Ja, ich glaube, bei der Integration ist es insbesondere auf der Digitalseite am spannendsten. Wir haben da zwei Unternehmen zugekauft. Einmal die Offerista, das ist eigentlich einer der deutschen Marktführer im Digital Drive-to-Store-Marketing gewesen. Und die Shopfully, das war der italienische Marktführer und eigentlich auch der dominante Spieler in Südeuropa. Wir haben uns bei der Integration insbesondere eben auf diesen Digitalbereich fokussiert. Beide Teams hatten in der Vergangenheit schon kleinere Add-ons getätigt und haben somit auch etwas Integrationserfahrung sammeln können in der Vergangenheit. Gemeinsam mit dem Management-Team haben wir dann einen detaillierten PMI-Plan entwickelt und haben die Geschäfte schlussendlich voll integriert. Das heißt, die Produkte, die Teams und am Ende sogar die Brands wurden zusammengelegt. Dabei konnten wir nicht nur Kostensynergien, sondern auch umsatzseitig einiges an Potenzialen heben.
Ich sehe, dass ihr, und wie gesagt, die Zahlen geben euch recht, ihr hattet am Ende sehr viel Erfolg. Trotzdem möchte ich nochmal nachfragen, gab es da auf dem Weg irgendwo mal Reibereien und wie löst man die gegebenenfalls?
Da, es ist natürlich nicht alles reibungslos verlaufen in der Zeit. Ich meine, es gibt immer, am Ende des Tages sind es auch immer Personen, um die es geht und sozusagen neue Strukturen, die geschaffen werden müssen. Ich glaube, wichtig ist, dass man da aus unserer Perspektive alle Seiten anhört und die bestmögliche Lösung sozusagen für die Gruppe findet. Und ganz konkret hat das so funktioniert, dass wir uns einfach zusammengesetzt haben und die Themen und ich sage jetzt mal Rules of Engagement sozusagen gegenseitig definiert haben. Aber schlussendlich, da wir eigentlich insbesondere bei der Integration auf der digitalen Seite den Fokus gelegt haben, war das gar nicht so problematisch, weil diese Firmen sozusagen in ihrer eigenen DNA, wie gesagt, selbst schon Akquisitionen getätigt haben, fusioniert sind teilweise und deshalb das Mindset auch da gepasst hat, dass das relativ reibungslos ging.
Ja, vermutlich kann man da, wenn man im Vorhinein sich gegenseitig auf ein relativ ähnliches Mindset, eine gute Einstellung fokussiert, schon vieles vorne wegnehmen. Trotzdem danke, dass du da nochmal so ehrlich drauf eingegangen bist. Lass uns dann jetzt wirklich mal über den Exit sprechen. Wann habt ihr begonnen, den vorzubereiten und inwieweit waren das Management und auch Stefan Hamacher da noch eingebunden?
Ja, mit dem Exit und ich würde mal sagen, der entsprechenden Entstehungsgeschichte ist es auch eine sehr besondere Konstellation bei der Mediazentral. Wir hatten die Shopfully-Transaktion damals im Sommer 2023 abgeschlossen und eigentlich noch einige Monate an Integrationsarbeit vor uns. Daher wäre ein strukturierter Exit-Prozess für uns eigentlich frühestens Ende 2024 in Frage gekommen. Da wir ganz unabhängig, sage ich jetzt mal, von der Investitionsperiode oder potenziellen Exit-Zeitfenstern eigentlich immer versuchen, die strategischen Themen und Prioritäten unserer Portfoliofirmen voranzubringen, hatten wir damals auch weiter nach M&A-Targets gesucht. Und Flip war eines davon, das bei uns intern schon länger auf der Liste war. Wir haben uns dann im Herbst 2023, hatten es geschafft, einen Termin mit dem CEO von Flip aufzusetzen. Die Intention dahinter war, wie gesagt, eher ein Zukauf. Es war quasi für die Mediazentralgruppe der logische nächste Schritt. Nachdem man den europäischen Drive-to-Store-Markt stark konsolidiert hatte, eben jetzt den nächsten Schritt Richtung Übersee zu gehen. Und in diesem Termin war dann relativ schnell klar, dass es tatsächlich eine bestechende industrielle Logik gab, die beiden Unternehmen zusammenzulegen. Flip hatte tatsächlich fast spiegelbildlich auf der anderen Seite des Atlantiks eigentlich das gleiche Produktportfolio aufgebaut wie wir. Und zu unserer großen Überraschung war es dann aber in dem Termin so, dass Flip selbst vor kurzem einen neuen Investor an Bord geholt hatte. Das hatten wir da erst sozusagen erfahren. Und dieser Investor war bereit, signifikant weiteres Kapital zu investieren, um den Zusammenschluss tatsächlich zu forcieren. Der Termin war dann schlussendlich eigentlich der Startschuss zum mehrheitlichen Verkauf anstelle des vierten Zukaufs, wie er eigentlich originär aufgesetzt war. Insgesamt hat sich dann der Verkaufsprozess über mehrere Monate gezogen, wie das eigentlich auch üblich ist in solchen Situationen. Es wurden die klassischen Due Diligence Sessions sozusagen aufgesetzt. Es gab Managementpräsentationen, es gab einen Datenraum und eigentlich der ganz normale Verkaufsprozess. Für uns war da ganz wichtig, dass wir da sehr eng abgestimmt mit dem Management sind. Also ich habe in der Zeit wahrscheinlich täglich mit Ingo Wienand gesprochen. Mhm. Und wir haben uns aber auch sehr, sehr eng mit Stefan abgestimmt, weil er natürlich trotzdem, was die strategische Vision und ich sage jetzt mal die Historie der Mediazentral, den tiefsten Wissensschatz hat.
Gut, das ist natürlich in der Tat spannend. Da hat man eigentlich einen M&A-Zukauf vor und dann wird es am Ende die Fusion. Wir hatten ja in diesem Zuge über euer Reinvestment und auch das Reinvestment der Gründer bzw. des Geschäftsführers und des Gründers schon gesprochen. Kannst du uns noch mal ein bisschen klarer machen, wie die Anteile jetzt verteilt sind und wie zufrieden ihr auch in diesem Zuge seid? Es klang schon so ein bisschen an, aber trotzdem, mach's gerne noch mal konkret, wie zufrieden ihr in diesem Zuge mit dem Exit seid.
Ja, klar, gerne. Vielleicht erst zum ersten Punkt. Also nachdem wir uns mit Flip auf die Bewertung geeinigt hatten, ging es dann darum, sozusagen die neue Transaktion zu finanzieren und zu strukturieren. Und neben dem angesprochenen neuen Eigenkapital aus Amerika und einer neuen Gruppenfremdfinanzierung, also wurde neue Bankfinanzierung auch aufgesetzt, gab es dann eben die Möglichkeit, auch einen Teil der Verkaufserlöse zu reinvestieren. Und wir haben dann BU-seitig in unserem Investmentkomitee besprochen, dass wir für die gemeinsame Gruppe eben aus Flip und Mediazentral tolle Marktchancen sehen, dass es erhebliche Synergien in der Kombination gibt und aufgrund der schieren Größe und auch des geografischen Fokus eigentlich sehr, sehr spannende Exit-Routen für das Unternehmen. Und daher haben wir uns dann eben entschlossen, einen Teil der Verkaufserlöse zu reinvestieren. Bei Stefan und Ingo war das im Endeffekt ganz ähnlich. Ich glaube, wie gesagt, ich hatte es schon angesprochen, ein wichtiger Faktor war aber eben, dass sie das partnerschaftlich mit BU machen konnten. Mhm. Und ja, wie zufrieden sind wir? Ich würde sagen, wir sind sehr, sehr stolz auf die Entwicklung der Mediazentral und auch so ein bisschen, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen konnten. Ja. Das einzige Unternehmen aus Mönchengladbach ist heute zum globalen Champion aufgestiegen und wir sprechen mittlerweile über eine Gruppe, die über 100 Millionen EBITDA generiert und jährlich 400 Millionen Haushalte mit ihren Drive-to-Store-Marketing-Lösungen erreicht. Also wirklich ein globaler Champion in dem Nischenmarkt. Ich glaube auch, dass ein Börsengang in Nordamerika mittlerweile nicht mehr auszuschließen ist. Ich glaube, alles in allem, also eine ganz tolle Erfolgsgeschichte, nicht nur für BU, sondern auch für den Gründer.
Da habe ich tatsächlich wenig zu widersprechen, auch wenn das in meiner journalistischen Ära immer sehr schwierig ist, das so zu unterstreichen. Aber es klingt einfach nach einem guten Case. Also das kann man euch ja durchaus auch gönnen. Ich würde dann aber abschließend nochmal kurz eben von dieser Geschichte weggehen, von dieser Erfolgsgeschichte weggehen. Denn es ist de facto einfach so, Private Equity trifft im Mittelstand immer noch auf Ressentiments von Verkäufern, die gerade vielleicht die Nachfolge regeln wollen. Und jetzt haben wir die Eingangsfrage gestellt, ob ihr in der Lage seid, mit Substanz zu skalieren. Ich glaube, du hast sicher ausreichend deutlich gemacht, dass das bei Mediazentral so gelungen ist, dass das möglich ist. Es ist aber trotzdem die Frage, wovon hängt es ab? Lässt sich euer Ansatz da auf die ganze Branche übertragen? Funktionieren andere ähnlich wie BU? Und worauf kommt es in der Kommunikation an, damit am Ende wirklich alle Parteien auch zufrieden da wieder rausgehen?
Ja, ich glaube, ich kann natürlich jetzt nur für BU und für mich persönlich sprechen. Was bei uns natürlich spannend ist, ich hatte es eingangs gesagt, wir haben in der deutschsprachigen Region relativ viele Transaktionen mittlerweile umsetzen können. Das eigentlich eine spannende Statistik ist, dass über 80% dieser 150 M&A-Transaktion eine sogenannte Primärtransaktion war, wie wir es nennen. Das heißt, Situationen, in denen wir mit Gründern und Familienunternehmen Partnerschaften eingehen. Das heißt, wir haben da so einen gewissen Erfahrungsschatz entwickelt. Und wie gesagt, aus unserer Perspektive beziehungsweise meiner Perspektive sind eigentlich zwei Dinge dabei immer ganz wichtig. Das eine ist Respekt und das andere ist gegenseitiges Vertrauen. Einmal Respekt vor den unternehmerischen Leistungen, vor denen, was Gründer wie Stefan und eben auch die Manager über Jahrzehnte aufgebaut haben. Und in den allermeisten Fällen geht es ja da wirklich um das Lebenswerk dieser Menschen.
Ja.
Das Vertrauen, was uns dann in so Situationen entgegengebracht wird, ist wirklich enorm. Und da müssen wir natürlich auf unserer Seite die notwendigen Kompetenzen mitbringen. Das heißt, klar, wir brauchen gute Analysen, gute Modelle, keine Frage. Aber das ist heute meines Erachtens fast schon ein Commodity. Das können viele Parteien. Der Unterschied entsteht meines Erachtens wirklich woanders. Indem man die Menschen mitnimmt, einen gemeinsamen Plan entwickelt, gemeinsame Entscheidungen trifft mit Klarheit und Transparenz und mit echtem Respekt. Und wenn uns das gelingt, dann kann man, wie du so schön gesagt hast, Isabella, mit Substanz skalieren. Und ich glaube, abschließend vielleicht das Beispiel der Mediazentral, wie du gesagt hast, das zeigt das eigentlich sehr schön auf. Wir haben ja doch auf der einen Seite die starke organische Entwicklung des Unternehmens, die im Wesentlichen eigentlich getrieben ist durch die Initiativen des Gründers und des Managementteams. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese notwendige Transformation, die das Unternehmen zukunftssicher aufstellt und auch exit-ready gemacht hat. Und letzteres dann vielleicht eher so ein bisschen über uns getrieben. Und ich glaube, erst die Kombination und diese Partnerschaft, die hat es dann eben ermöglicht, dass der Case so erfolgreich wurde.
Ja, Max, vielen Dank auch für diese offenen Worte. Ich glaube tatsächlich, gerade wenn man dann über so Einzelfall-Cases spricht und auch aufzeigen kann, wie gut es gelingen kann, das hilft immer, vielleicht das ein oder andere Vorurteil noch mal ein bisschen zu entkräften und zumindest zum Nachdenken anzuregen. Danke dir für diese Offenheit und natürlich auch für das Darstellen der einzelnen Themen, die ihr da hattet und für deine Zeit.
Vielen Dank, Isabella. Hat großen Spaß gemacht.
Ja, und liebe Hörer, natürlich auch schön, dass ihr wieder dabei wart und sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik, The Smell of Success und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com